Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Peter Brühlner, ich bin Organisationsberater und New Work Experte bei Brains and Games. Oder sollte ich sagen, Good Work Experte. Denn heute haben wir etwas Besonderes für Sie. Eine Live-Aufzeichnung mit Jule Jankowski. Jule ist die Expertin für Good Work, Autorin und selbst Podcast-Host und in über 200 Folgen hat sie sich intensiv mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt. Wir waren dabei, als Jule ihre Keynote zum Thema Good Work, Good Life, die Zukunft der Arbeitswelt gestalten hielt und wollten heute reinhören. In ihrer inspirierenden Keynote deckt Jule überraschende Erkenntnisse auf. Warum sehnen wir uns plötzlich nach dem Büro zurück? Und wieso kann zu viel Flexibilität nach hinten losgehen? Mit ihren 5 Good Work Prinzipien liefert sie frische Ansätze für die Arbeitswelt von morgen. Lassen Sie sich von Jules Einsichten inspirieren und entdecken Sie neue Perspektiven für Ihr Arbeitsleben. Es wird garantiert spannend. Diese Veranstaltung war erst der Startschuss für unsere mehrteilige Eventreihe Good Work, Good Life. Wir führen diese in Zusammenarbeit mit Neudörfler Büromöbel durch, einem renommierten österreichischen Hersteller von hochwertigen Büromöbeln. Eine Organisationsberatung und ein Büromöbelhersteller, wie diese Kooperation zustande kam, wer weiß, hören Sie rein. Viel Vergnügen.
Schönen guten Abend, mein Name ist Peter Mühlner. Wie mein geschätzter Kollege und Geschäftsführer Andi Rath schon gesagt hat, darf ich als Organisationsberater bei der Firma Brains and Games tätig sein. Ja, und das jetzt schon einige Zeit. Und das Thema Raum, Mensch, Organisation, das lässt mich schon seit längerer Zeit nicht los. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich berechtigt die Frage stellen, warum arbeitet ein Organisationsentwickler mit einem Büromöbelhersteller zusammen? Was genau haben die beiden gemeinsam? Und im Zuge eines Kennenlernens haben sich die liebe Heidi, ihres Zeichens Geschäftsführerin der Firma Neudörfler, und ich überlegt, was sind denn die Möglichkeiten oder was sind denn die Überschneidungen, die wir gemeinsam haben? Auf der einen Seite einen Büromöbelhersteller und auf der anderen Seite einen Organisationsentwickler. Und das, was uns beide verbindet, ist, dass wir beide ein großes Interesse daran haben, dass es den Menschen, nachdem wir dort waren, logischerweise, besser geht als vorher. Auf der einen Seite durch innovative Büromöbelkonzepte und selbstgemachte Möbel mit bei Austria und auf der anderen Seite das ganze Thema Teamorganisation. Wie können wir gut auch zwischenmenschlich zusammenarbeiten, damit es gut funktioniert? Und aus dieser beiden Überschneidung ist nachher dann das Thema Good Work, Good Life zustande gekommen. Aber ich bin nicht schlau genug, um selbstständig auf solche Dinge draufzukommen. Also habe ich mir Anleitung genommen, was den Titel anbelangt. Ja, wir wollen ja hier nicht plagiieren, sondern wir wollen ja allen den Jubel und die Rosen zukommen lassen, denen es gebührt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, für dieses exklusive Event auch exklusiven Gast später ankündigen zu dürfen. Ja, aber bevor wir zu dem exklusiven Gast kommen, vielleicht eine kleine Geschichte, wie sich das überhaupt nachher dann begonnen hat. Ja, ich bin sehr froh, dass die beteiligte Person heute Abend auch anwesend ist. Ich werde sie aufgrund datenschutzrechtlicher Gründe nicht nennen, ja, und es auch nicht so peinlich machen zu können für Sie, sondern ich bin sehr dankbar, im Jänner eingeladen worden von einem renommierten Unternehmen zum Thema, wie kriegen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich wieder zurück ins Büro? Eine Frage, die die Heidi auch schon gestellt hat. Und wir haben dann gemeinsam ein bisschen gebrainstormt, nachdem wir ein Projekt auch gemeinsam begleitet haben, haben wir dann gebrainstormt, wie können wir das machen und sind dann zu einem Interview gekommen. Und in der Vorbereitung zu diesem Interview zu sagen, was hat's mit dem ganzen New Work, also wie weit ist New Work eigentlich gekommen, ja, und wer kann New Work überhaupt noch hören und welche Führungskraft kann New Work überhaupt noch greifen und wer weiß eigentlich, was New Work überhaupt ist, bin ich nachher dann in mich gegangen und man sieht es mir zwar nicht an, aber ich beschäftige mich denn mit dem Thema schon ungefähr 20 Jahre. Ja, also seit ich im Arbeitsleben stehe, jetzt kann man sich auch ungefähr ausrechnen, wie alt ich ungefähr bin. Und ich habe damals schon Beratung gemacht zum Thema New Work. Und wer 20 Jahre zurückdenkt, Also an den Haarfarben erkenne ich, dass der eine oder andere vor 20 Jahren auch schon, wie sozusagen, in der Arbeitswelt zu Hause war. Und wenn man sich zurückerinnert, vor 20 Jahren, da habe ich noch einen 19-Zoll-Monitor auf meinem Bildschirm, auf meinem Schreibtisch stehen gehabt. Und ich bin nicht zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, du Chef, morgen mache ich Homeoffice, ich komme heute mit meinem LKW, dort lade ich das ganze Equipment ein und dann bringe ich es nach Hause und ich bringe es übermorgen wieder nach Hause. Allein darüber hat schon sehr viel Entwicklung stattgefunden. Heute kann ich im Prinzip meinen ganzen Job mehr oder weniger, also PowerPoint am Handy zu bearbeiten, ist ein bisschen mühsam, aber es ist machbar. Ja? Das war vor 20 Jahren noch nicht möglich. Das heißt, es hat sich die Frage aufgedrängt, wenn vor 20 Jahren New Work war, die digitale Revolution, was ist 20 Jahre später das Thema New Work? Und wir haben es ja über die Zeit immer wieder gut besetzen können. Einmal hat New Work geheißen, ah, wir haben Microsoft Teams installiert. Dann hat New Work geheißen, oh, wir haben Homeoffice eingeführt. Dann hat New Work geheißen, ah, wir leben jetzt ein agiles Konzept. Und auf die Frage, was ist ein agiles Konzept, haben ungefähr 90% nachher dann keine adäquate Antwort geben können. Aber wir haben es einmal gemacht. Und da ist dann die Frage entstanden, was ist tatsächlich New Work im Jahr 2024? Und bin im Zuge der Recherche auf einen Podcast gestoßen, der sich nennt Good Work. Und das hat mich damals schon ein bisschen fasziniert. Und dann hat eine, wie soll ich sagen, sehr schlaue Online-Plattform, ja, ohne Namen zu nennen, mit A beginnend, mir ein Buch vorgeschlagen zum Thema Good Work. Und dieses Buch heißt Zwischen Alt und Neu liegt gut. Und was ist Old Work und was ist New Work? Und nicht alles, was alt ist, ist schlecht und nicht alles, was neu ist, ist per se gut. Und deswegen diese Überschneidung zwischen einem sehr innovativen Büromöbelhersteller, der gute Möbel zur Verfügung stellen möchte, um gute Arbeit leisten zu können, und einem Organisationsberater, der als Fokus hat, hier gute Arbeit auch zur Verfügung zu stellen und zu schauen, wie kann das in einem Team funktionieren, bin ich auf dieses kleine Büchlein ein Anstreicher, ja, wie man unschwer erkennen kann. Und ich habe schon sehr viele dieser Elemente auch für meine Trainings verwendet und ich fand das wirklich sehr spannend. Die Autorin ist eine Deutsche, zugegeben. Nicht jeder deutsche Autor ist für mich als gebürtigen Wiener leicht lesbar. Aber in diesem Buch verbindet diese Autorin Witz mit sehr viel Inhalt. Und ich freue mich sehr, dass wir die Jule Jankowski im Zuge dessen auch gewinnen konnten. Und deswegen bin ich einfach still und übergebe dir nachher dann die Bühne und darf dich schon einmal zu mir bitten. Eine der klassischen Fragen, wer auch schon vielleicht bei Ihrem Podcast reingehört hat, ist die Frage, liebe Jule, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Wer den Podcast kennt, weiß, das ist die erste Frage. Und es ist ja immer ganz gemein, Menschen ihre eigenen Fragen zurückzustellen. Und ich hätte mich ja darauf vorbereiten können, ich hätte es mir ja denken können, mein Peter. Habe ich aber nicht. Gut, wie bin ich heute den Tag gestartet? Natürlich schon ein bisschen anders als sonst, weil ich wusste, heute geht's nach Österreich. Und dann habe ich gedacht, was wird mich da erwarten? Ich fahre nach Wien, ja, also ins Burgenland, Entschuldigung, aber erstmal zunächst nach Wien. Und insofern waren meine ersten Gedanken heute erstmal bei, ich sag mal, bei euch. Ja, ich sag mal so im Plural euch, ich hoffe, das ist okay. Und ansonsten habe ich meine neu gestartete Routine. Ab wann ist was eine Routine? Ab wie viel Mal? Ab dreimal? Ja, ist ab dreimal schon eine Routine? Also ich habe heute zum dritten Mal, nicht weiter sagen, gerudert. Also auf so einem Ruderding. Also ich würde sagen, ziehe ich jetzt durch. Also die Routine sitzt. Ja, von daher, so bin ich heute den Tag gestartet. Also mit Österreich und Rudern.
Na, da sind wir... Perfekte Momente, so kann jeder in den Tag starten. So, damit wir dich ein bisschen persönlich kennenlernen, Cappuccino oder Espresso?
Naja, ganz klar Cappuccino.
Ganz klar
Cappuccino. Also nach dem Essen schon Espresso, ja. Aber sonst?
Ich glaube, das mit Meerwasser ist deines.
Ah, safety okay. First. Gut. Okay.
Machst du lieber Urlaub am Berg oder am Meer?
Ja, das ist ja gemein. Also dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Überlegung, wenn du nur noch eine Form machen könntest. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich für die Berge entscheiden.
Ja, da bist du ja in Österreich bestens
aufgehoben. Ja, so bin ich sozialisiert worden. Ja.
Eine vielleicht möglicherweise gemeine Frage, Office oder Homeoffice?
Als Selbstständige verbringe ich sehr viel Zeit in meinem Homeoffice, obwohl ich auch ein Office-Office habe. Und ich gebe zu, es bekommt mir nicht vollumfänglich gut. Also ich glaube sehr stark an Best of Both Worlds. Ja, und kommen wir heute auch noch zu.
Auto oder Bahn? Gut, die Frage ist vielleicht bei der Deutschen Bahn ein bisschen gemein.
Ja, ich bin einer der letzten, ja, sie kriegt das hin, Fan. Ich liebe Bahnfahren, Klammer auf, wenn alles klappt. Und von daher ab 50 Kilometer aufwärts würde ich sagen Bahn.
Die vorletzte Frage ist Vanille oder Schokoladeeis?
Ja, ganz klar Vanille.
Und die allerletzte Frage, und dann übergebe ich wirklich an dich, Bayern München oder Schalke?
Weder noch. Weder noch. Also Dortmund oder noch lieber Mainz. Ja. Da bin ich so ein bisschen für die Insider Kloppo beeinflusst, Jürgen Klopp, der seit gestern ein bisschen gebasht wird in Deutschland, ja, weil er jetzt Red Bull Sport, Fußball wie Head of Soccer wird er, ja. Global Soccer, der hat jetzt seine Seele verkauft, sagen die Menschen. Ja. Aber gut.
Wir freuen uns auf alle Fälle sehr, also nicht nur über das, was du uns über dein Buch, wie soll ich sagen, da lässt, sondern auch, dass du heute da bist. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns zu deinen Themen zu erzählen hast.
Also erstmal, wer bin ich? Ein bisschen was hat der liebe Peter schon gesagt, damit möchte ich auch gar nicht so wahnsinnig weit ausholen, weil ich glaube, das Wesentliche hat er schon gesagt. Ich habe einen Podcast gestartet vor 4 Jahren, habe aber auch viele Jahre, man mag vielleicht ein bisschen zurückrechnen, ich bin nicht seit 4 Jahren in der Arbeitswelt unterwegs, habe viele Jahre im Konzern verbracht, also kenne auch so dieses Gefühl von, wie geht's denn in so großen Tankern voran oder nicht voran mit Veränderung. Ich sag mal so mittelschnell. Ich habe sehr lange bei der Deutschen Lufthansa gearbeitet und zwar im Bereich Kundenforschung. Also mich viel damit beschäftigt, was treibt Kunden um. War dann auch in ähnlichen Feldern unterwegs wie Brains and Games in Organisationsberatung und habe dann, als Corona losging, mir eigentlich nur die Frage gestellt, sag mal, was passiert jetzt eigentlich, wenn plötzlich alle Menschen, also alle, die im Office sitzen, über Nacht zu Hause arbeiten müssen. Was passiert überhaupt? Das klappt doch gar nicht. Das Internet stürzt zusammen. Das hält ja hier die VPN-Tunnel gar nicht aus. Und wir erinnern uns noch mal ein bisschen zurück. Ich frage auch mal so rum, wer arbeitet denn heute anders, also nicht was, sondern wie? Wer arbeitet heute anders als vor 5 Jahren? Die Art und Weise, wie er arbeitet. Also nur rein dieses Thema. Okay, und so geht's natürlich den allermeisten Menschen. Es hat sich etwas gravierend verändert. Ich habe das zum Anlass genommen, mitzuschreiben und eine Art Feldforschung zu machen. Und die wurde eben als Podcast veröffentlicht. Und daraus hat sich was entwickelt. Inzwischen gibt's den Podcast immer noch. Ich wurde schon gefragt, was kann man denn über 220 Folgen lang die Menschen fragen zur Zusammenarbeit? Ich sag mal so, die Story hört nie auf. Also es gibt viel zu erforschen, viel zu besprechen, auch viel, was die Menschen bewegt. Ein paar Stichworte haben wir heute schon gehört. Und ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an, und zwar die Geschichte, wie wir eigentlich mit Veränderungen umgehen. Und die hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was wir hier sehen, nämlich mit Möbel oder Ausstattung. Und zwar wohne ich in Wiesbaden. Wiesbaden ist eine Stadt, kann man sagen, so ähnlich wie Graz. Und ist eine wunderschöne Stadt, also wenn Sie mal Gelegenheit haben, dorthin zu kommen, ganz tolle Altbauten und sehr viel Gründerzeiten, viele Häuser aus der Jahrhundertwende. Ich sage gerne auch mal lästerlich, wir wohnen auch in einem Haus aus der Jahrhundertwende, dann sagen immer alle, ganz toll. Das sage ich ja leider die letzte Jahrhundertwende, 2003, also ein ziemlich normales Reihenhäuschen mit offener Wohnfläche, Wohn- Essbereich und unsere Küche. Als sie in die Jahre kam, hat auf einmal Zicken gemacht. Dann sind nämlich diese, wie sagt man denn dazu, diese Umleimer oder diese Kanten oben als Abschluss von den Schubladen haben sich gelöst. Und es sieht so aus, also mit anderen Worten, hässlich. Und innerhalb von ein paar Tagen waren sämtliche von diesen Leisten abgegangen. Und ich sagte, oh, ist das dämlich. Ich habe versucht, das noch zu kleben. Ich kürze ab, das funktioniert nicht, was einmal mit Druck zusammen verbunden wurde, das kriegt man mit einem Sekundenkleber nicht mehr hin. Hab einen Schreiner auch gefragt, der hat gesagt, kannst du vergessen, hab im Küchenstudio angerufen. Ich habe dann gelernt, es scheint nicht das Geschäftsmodell von Küchenstudios zu sein, neue Fronten zu verkaufen. Die haben einen Mondpreis aufgerufen. Dafür will ich 3 neue Küchen bekommen. Okay. Mit anderen Worten, eigentlich ein Artikel für Pfennige oder für Cent. Aber es hat eine große Denkschleife ausgelöst. Dann habe ich nämlich gesagt, okay, also müssen wir eine neue Küche kaufen. Ja, aber irgendwie, eigentlich finde ich, die Küche ist eh an einem blöden Platz. Wir sollten die Küche dort drüben hinpacken. Und dann müssten wir aber das Fenster runter machen, da den Durchbruch machen, also eine größere Umbaumaßnahme. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, eigentlich wollte ich ja eh viel lieber im Altbau wohnen. Weißt du was, wir ziehen um. Also von die Küchenschublade sieht nicht mehr schön aus zum Umziehen, waren es 4 Gedankensprüche. Hand hoch, wer sagt, sowas habe ich noch nie im Unternehmen erlebt, diese eskalierenden Gedanken, alle kennen das. Und wir haben dann wirklich ziemlich heftige Wochen gehabt, weil wir uns für eine Mittellösung entschieden haben. Wir sind also wohnen geblieben, haben aber doch ein bisschen was baulich verändert. Und es gab wirklich so ein paar Wochen, da war also überall Dreck, Chaos, Staub in diesem Haus. Bis auf mein kleines Arbeitszimmer. Dort haben wir jeden Morgen einen Kaffee zusammen getrunken, mein Mann und ich, und haben bewusst in dieser Viertelstunde, 20 Minuten nicht über Bauen, über Umbauen, über Staub, über Kindererziehung geredet, sondern über vielleicht nette, größere Themen. Und das war unser kleiner Safe Space. Wir haben uns überlegt, was brauchen wir, damit wir irgendwie hier durchkommen? Und dann haben wir gesagt, wir brauchen 4 Tassen, 4 Teller, 4 Gabeln, 4 Messer, 4 Löffel. Ich habe gesagt, die Kaffeemaschine. Er hat gesagt, der Smoothie-Blender, der Rest war Dekoration. Und so haben wir uns irgendwie eingerichtet, in diesen nicht gerade komfortablen Wochen zurechtzukommen. Ist jetzt keine dramatische Situation, aber wir haben dabei ein bisschen was für uns gelernt, dass man nämlich in einer krassen Veränderung sich sowas wie ein Safe Space organisieren muss. Was sind die 4 Tassen, die 4 Löffel, die 4 Gabeln, die Kaffeemaschine, damit man in diesem Chaos weiter den Betrieb irgendwie am Leben erhalten kann. Und diese Möglichkeiten haben wir immer. Und das war für mich eine sehr starke Metapher, wie Good Life in Veränderung geht. Denn sind wir mal ehrlich zum Thema Veränderung. Es gibt ja hier steht es nochmal, es gibt ja diesen schönen Spruch, wer will Veränderung? Da gehen die Hände hoch. Jeder sagt, ja klar, wir müssen einiges verändern, transformieren sogar neuerdings. Heißt ja nicht mehr Change, sondern Transformation. Wer möchte denn gern verändert werden? Da sieht die Sache schon anders aus. Und ich würde gerne eine Sache mit Ihnen, mit euch teilen. Ich glaube nicht an diesen Spruch, Menschen haben Angst vor Veränderung. Glaube ich nicht. Ich glaube, der stimmt einfach nicht. Ich glaube, die Menschen haben Angst oder Aversion dagegen, verändert zu werden. Ist ein großer Unterschied. Wenn wir wirklich alle Angst davor hätten oder Veränderung per se verabscheuen würden, würde niemand umziehen, niemand würde den Beruf wechseln, niemand würde sich nach einem neuen Partner, einer neuen Partnerin umschauen, niemand würde abnehmen, niemand würde Sport machen. Wir tun ständig Dinge bewusst, um Veränderung voranzutreiben. Das ganze Leben ist Veränderung. Nur was wir nicht so gern haben, das ist dieses Verändertwerden. Und das hat viel mit Good Work zu tun. Und ich glaube, auch diesen Spruch bitte gerne mal zu den Akten, dieses ganze Thema, wir müssen alle mitnehmen. Das macht der Bus. Der Bus und das Taxi nimmt mit, aber im Organisationskontext wollen wir doch Leute nicht mitnehmen, oder? Und auch nicht abholen. Wenn die Kinder zur Klassenfahrt fahren und fahren mit dem Bus dorthin, und die haben einen ganz toll lieben Busfahrer, dann fährt er vielleicht nochmal eine Schleife, wenn man zu spät ist. Aber dann geht's auch los. Und wer nicht mitkommt, das klingt jetzt super hart, ich lasse es bewusst mal einen Moment so stehen, wer nicht mitkommt, der verpasst vielleicht eine coole Klassenfahrt. Das heißt also, nicht mitnehmen ist das richtige Thema, sondern einladen zum Mitkommen. Das ist ein großer Unterschied. Weil sonst transportiere ich ja wieder das Bild, da sind Menschen, die haben keine Ahnung, was sie eigentlich wollen und die muss man nur richtig überzeugen und ganz passiv, wie sie da rumstehen, mitnehmen. Ich glaube daran nicht. Das vielleicht nochmal so als Rahmung zum Thema, ja, Good Work und New Work. Was hat sich denn wirklich in den letzten Jahren substanziell verändert? Das ist eine ganz wichtige Frage und da habe ich mal ein paar Bildchen mitgebracht. Also wir sehen, kamen aus einer Zeit, wo es ganz viel zusammen und eng und dicht, dann plötzlich auf einmal eine Zäsur. Und diese vielen Köpfe, die Sie sehen, das sind, können Sie sich denken, das sind Menschen, die bei mir im Podcast zu Gast waren und die ihre Einsichten geteilt haben. Und ich habe ein bisschen was davon mitgebracht und ein bisschen was von den Menschen werden wir auch heute hören. Also nicht in live, aber ein paar kleine Audiosnippets habe ich mitgebracht. Und vielleicht mal so als kleiner Gerüst, damit man versteht, was ist denn jetzt Good Work? Was kam denn da raus, wie du mit so vielen Leuten gesprochen hast? Dann würde ich sagen, das kam raus. Nämlich 5 Good Work Prinzipien. Das sind nicht 5 Griffe, so nach dem Motto, mach die 5 Schritte und dann ist alles super in deinem Unternehmen, sondern eher Prinzipien, hatten wir es heute auch schon gesprochen, die Zusammenarbeit gut gestalten. Und da frage ich mal in die Runde, wenn man die 5 sich mal so anschaut, ja, es geht um, wie kriegen wir unsere Beziehung gestaltet mit unseren Mitarbeitenden, mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Geschäftspartnern, mit unseren Kollegen. Wie viel Flexibilität, wie viele Strukturen brauchen wir? Da geht es auch sehr viel um Raum und Zeit, also das, was uns heute Abend auch beschäftigt. Digitale Balance, Riesenthema, gerade im Moment mit KI. Wie viel Digitalität ertragen wir eigentlich? Und wo brauchen wir vielleicht auch mal ein Stoppschild? Gelebte Agilität, geht es eigentlich darum, dass wir irgendwelche Methoden nachtanzen oder sollten wir sie einfach nur leben? Ja, hatten wir, glaube ich, die Diskussion eben. Und dann, das ist so ein bisschen mein Lieblingsprinzip, aber pst. Denken in Möglichkeiten. Wie können wir mit Zuversicht, auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht, dass es allzu viel Anlass für Zuversicht gibt, nach vorne schauen. Strategisch und von mir aus auch visionär. Das sind so 5 Felder, in denen Good Work unterwegs sind und die dienen auch immer noch als Gerüst für das, was ich weiterhin versuche zu ergründen und zu erforschen. Frage ans Publikum. Was glauben Sie, ist das grundlegende Prinzip, das, was quasi die Basis für alles darstellt? Beziehung, ja. Also eigentlich, wenn wir das nicht hinkriegen, und ich habe es eben durchdekliniert, ja, es geht nicht nur um nett mit den Kollegen einen Kaffee trinken, sondern alle Formen von Beziehung, brauchen wir über alles andere in Zusammenarbeit nicht mehr reden. Dreh- und Angelpunkt, meiner Meinung nach. Und ja, Peter, du hast gesagt, alle reden von New Work, das stimmt, und zwar schon ganz schön lang. Ich habe oft beobachtet, dass da eine Aversion schon entsteht bei den Menschen, dass wenn man reinkommt und sagt, guten Tag, wir reden heute mal über New Work, dass er schon so ein bisschen so ein Schritt zurück war. Und ich habe da lang drüber nachgedacht, woher kommt es eigentlich? Und ich glaube, das hat auch was mit dem Wörtchen neu zu tun, weil ich kann ja nicht zu jemand sagen, mach mal neu, aber so wie bisher war auch gut. Weil in dem Moment, wo ich sage neu, sage ich automatisch, auch wenn ich das nicht intendiere, so wie es bisher war, war es nicht gut. Würden jetzt die New Worker sagen, stimmt doch gar nicht. Nur, ich würde da wirklich mal gern zu einladen. Das Neu erzeugt erstmal auch bei vielen Menschen einen Stress. Weil ich da irgendwo auch so ein Stück weit eine kleine mentale Räumungsklage mit im Gepäck habe, indem ich sage, da muss ich aber ganz viel ändern. Stimmt. Nur da sind wir wieder beim Verändertwerden. Das haben die Menschen nicht so gern. Ich glaube, das ist auch kein Selbstzweck. Neu allein macht noch nichts gut. Das heißt aber nicht, also möchte ich auch nicht falsch verstanden werden, wir lassen alles so, wie es ist, sondern Bestandsaufnahme. Ich nehme mal das Bild auch von dir. Wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich rumschaue, wie ist es denn mit New Work? Und wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, was es überhaupt ist, weil der eine sagt Möbel, der andere sagt, es ist eine Haltung, der nächste sagt, es ist Homeoffice, der vierte sagt, es ist irgendwelches technisches Feature, der fünfte sagt, das ist ein Verständnis, wie Führung gelebt wird. Meine Beobachtung ist, wenn das die Arbeitswelt ist, ist das die New Work Community. Das ist eine kleine Bubble. Man könnte auch anders sagen, bei Stammgästen sehr beliebt. Ja, also muss man auch immer mal wieder Füße auf den Teppich lassen. Ja. Und auch eins ist klar, mit Obstkörben hat New Work ehrlicherweise gar nichts zu tun. Keine Ahnung, wo diese komischen Obstkörbe immer herkamen. Ja? Wie bitte? Der macht das, stimmt. Ich war, also Obstkorb ist ein bisschen zu gering, stimmt, Tischkicker, dann geht's. Ich habe die Frage in den Raum gestellt, was hat sich denn verändert in den letzten 4 Jahren? Und wenn ich mal da drauf gucke, alles. Müsste aber gar nicht, weil die Dinge hier hängen alle miteinander zusammen. Das ist wie ein Mobile. Wenn ich eins davon antitsche, kommt alles andere in Schwung. Wenn ich irgendwas an Räumen verändere, wird sich sooner or later auch das in der Kultur widerspiegeln. Wenn ich neue Technik, neue Tools einfüge, wird sich das auch ändern. Das wird sich niederschlagen auf beispielsweise Führung, Zusammenarbeit. Irgendwann werde ich vielleicht auch ganz andere Unternehmensstrukturen haben. Haben wir alle schon beobachtet. Das heißt, es wird ja jetzt oft von Polykrisen, Multikrisen gesprochen. Da alles mit allem zusammenhängt, sind wir in verdammt komplexen Zeiten. Also wir können nicht mehr sagen, wir ändern ein Schräubchen und alles andere bleibt gleich. Nein, es hängt alles miteinander zusammen. Und das macht es wahnsinnig anspruchsvoll. Wir gucken ein bisschen stärker jetzt mal hier drauf. Und ja, die Sache mit dem Zufall. Und zwar, ich habe meine lieben Menschlein in den ersten 100 Folgen gefragt, sag mal, du sitzt jetzt da in deinem Homeoffice, was vermisst du denn am meisten? Was haben die wohl alle gesagt? Also wirklich von 100, 99,9. Was haben die wohl gesagt, was sie vermissen? Das Informelle mit den Kollegen, also Austausch mit den Kollegen. Und das ist jetzt schon sehr schön akademisch ausgedrückt. Die meisten haben gesagt, ja, die Kollegen. Ja, ja, aber klar, das Informelle, ja. Und das stimmt, das haben ganz viele gesagt. Und eine hat es auch gesagt, sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Das ist Mareike Lüken, Marketingmanagerin. Die hat Folgendes gesagt, Kommunikation ohne Vorsatz. Also das ist ja der Zufall. Und der ist verdammt sperrig, der Kollege Zufall. Den lasse ich halt ganz schwer, lässt er sich nur planen. Ich kann ja schlecht sagen, ich denke gerade nicht an dich. Ich kenne dich auch kaum, aber ich rufe dich mal an. Ja, also und das ist ja genau das, was passiert, wenn ich im Büro unterwegs bin und zum Beispiel in der Kaffeeküche jemand treffe. Und was passiert dort? Also es geht natürlich um das Informelle, also es geht natürlich darum zu sagen, wie findest du das, das jetzt Kloppo, Red Bull und so weiter. Ja, das ist auch nett und auch irgendwo der soziale Kleber, aber nicht nur. Sondern ich treffe die Sabine. Die Sabine ist in einer ganz anderen Abteilung. Wir haben eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Ich habe sie vielleicht auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ich sage, wie geht's denn? Was machst du gerade? Was für ein Projekt? Und sie erwähnt was. Und ich sage, so was Ähnliches habe ich auch mal gehabt. Und dann entspinnt sich eine kleine Diskussion, mit der weder Sabine noch ich gerechnet haben vorher. Zufall. Oft passiert aus solchen Begegnungen nichts, oft aber doch. Und wenn es nur ein kleiner Gedankenanstoß ist. Das heißt, diese absichtsfreien Begegnungen, also die eben nicht geplant sind, und das kriege ich halt nun mal mit einem MS Teams nicht hin, weil in dem Moment, wo ich einen Termin einstelle, habe ich ja schon eine Agenda oder schon eine Absicht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und da gibt es sogar Forschung zu, schon aus den 1980er Jahren, da ging es noch gar nicht um irgendwas wie Homeoffice, sondern einfach um die Art von Beziehungsgestaltung, die wir alle haben, egal ob im Beruf oder privat, nämlich sogenannte Weak und Strong Ties. Wir haben alle starke Verbindungen zu unserer Familie, zu Partnern, zu Kindern, zu engen Freunden, zu engen Kollegen. Das klappt super, auch in Remote-Arbeit. Was schwierig ist, das sind die sogenannten Weak Ties, die loseren Verbindungen. Und dazu brauchen wir auch manchmal den Kollegenzufall. Und die werden gekappt. Also jeder, der viel, viel, viel im Homeoffice sitzt, wird das bestätigen können. Die Anzahl an Netzwerkverbindungen, die wir haben, werden geringer und das hat eine Auswirkung. Das heißt, wir schotten uns ein Stück weit ab, wir sind schön in unserer Bubble, da sind sich alle total ähnlich und auch alle einer Meinung. Es kommt halt wenig Feedback von außen und das ist ein Problem. Und das haben auch schon schlaue Toolanbieter erkannt und versuchen da auch was draufzusetzen. Ich muss sagen, mich hat das bis jetzt alles noch nicht so richtig überzeugt. Ich bin aber nicht pessimistisch, ich bin Possibilistin. Ich denke in Möglichkeiten, hoffe, dass da was kommt. Nur Stand heute würde ich sagen, ist da noch nichts Adäquates. Und ich bin an der Stelle skeptisch, ob es jemals ein wirklich Full Equivalent zu dem sein wird, wenn ich jemand begegne. Wir sehen das hier auch in dem Microsoft New Work Trend, dass eben diese starken Verbindungen, die haben nicht gelitten, aber die schwachen Verbindungen schon. Und das ist ein Problem. Ja, das ist auch noch so ein Thema mit der Flexibilität. Ich höre das ganz oft, dass die Leute sagen, ja, die Menschen wollen halt mehr Flexibilität jetzt heute. Ja, mit den Möglichkeiten, die wollen flexiblere Bedingungen haben. Und ich sage fast. Ich glaube, das ist es nicht ganz. Vielleicht nochmal so eine kleine Rahmung. Wenn wir über Kultur reden, was ist denn eigentlich Kultur? Pudding an die Wand nageln ist einfacher als Kultur zu definieren. Ich versuch's mal. Kultur ist die Musik, die keiner hört und doch jeder zu tanzt. Das kann man irgendwie schwer begreifen, schwer greifen und schwer begreifen und beschreiben. Und trotzdem ist sie da. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf, was in den letzten Jahren passiert ist. Die Menschen sind mit neuen Situationen, neuen Rahmenbedingungen konfrontiert worden oder haben sich darin auch eingerichtet. Also es haben sich Strukturen verändert. Stichwort, wo sitze ich, wenn ich arbeite? Um nur eine zu nennen. Da muss man flexibel sein. Am Anfang war das ganz schön schwer, dann ging das aber irgendwie doch. Und wenn man das irgendwie hinkriegt, dann sagt man auch, naja, wozu brauche ich dann noch die Firma, die mir so auf die Nerven geht? Ich kriege das alles ganz gut gemanagt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber was wir definitiv sehen ist, im Moment ist der Wunsch nach Selbstbestimmung deutlich gewachsen. Und das ist ein bisschen was anderes als Flexibilität. Das ist nämlich viel mehr. Das ist der Wunsch nach Autonomie. Und da sollten wir wirklich zwischen differenzieren. Also die Menschen wollen nicht flexibler sein, das sagen die zwar. Es geht im Grunde, und da sind wir wieder bei dem, Menschen möchten nicht verändert werden, es geht um Autonomie. Und das ist etwas, was in uns drin ist als Mensch. Wenn wir also sagen, wie kriegen wir das denn hin mit dem Zusammentanzen, dürfen wir so ein bisschen auf diese beiden Themen gucken. Wir alle haben einen Wunsch, manche mehr, manche weniger, aber es ist ein grundmenschliches Bedürfnis, autonom zu agieren. Und genauso menschliches Bedürfnis ist es aber auch, irgendwo dazuzugehören. Und da ist eine kleine Paradoxie drin. Die können wir irgendwie nicht so richtig super gut auflösen. Die müssen wir nur irgendwie in Balance kriegen. Ja, also wir wollen irgendwie dazugehören, aber zu Hause ist halt auch bequem, ist vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt. Der kommt gleich. Gleichzeitig ist es so, wir sind Wesen, die begabt sind, sich zu verändern, sich zu entwickeln, zu wachsen, ist schon ein biologisches Prinzip. Wenn wir rausgucken, die Natur macht das permanent vor, wir auch, die Haare wachsen. Ne? Also wir sind, das ist ein biologisches Prinzip. Und gleichzeitig haben wir es aber auch gern stabil. Und das ist alles vier super gut. Und da ist eine Spannung drin. Ja, weil die unteren Beine, die stehen so ein bisschen in der Spannung, die oberen Beine. Und vor allen Dingen gibt's von allen Vieren auch ein zu viel des Guten, wie so oft. Wenn wir es nämlich damit übertreiben, dann landen wir irgendwann über die Selbstoptimierung im Egoismus. Wenn wir es damit übertreiben, sind wir irgendwann beliebig, fast schon identitätslos. Wenn wir das übertreiben, haben wir ein Chaos. Und wenn wir es mit der Stabilität übertreiben, dann sind wir zwar wahnsinnig bequem erstmal unterwegs, aber irgendwann auch im Stillstand. Und ich glaube, wir müssten da eher sehen, wie kriegen wir das denn über Kreuz miteinander verbunden. Und da sind wir ganz stark bei einer Eigenverantwortung. Also das heißt, wenn jetzt Unternehmen sagen, kommt doch bitte alle zurück, wäre mein Rat erstmal sagen, löst euch mal von der Vorstellung, dass es um Flexibilität geht, sondern es geht um Autonomie und führt mal die Diskussion. Wo sind wir denn hier? Ja, wenn wir das mal so gegenüberstellen, sind wir hier eher bei Autonomie, bisschen sehr weit übertrieben? Oder sind wir vielleicht in einer Kultur, wo wir das mit dem Eingebundensein übertreiben? Das ist ein wichtiger Dialog. Und ich finde, den kann und muss man führen mit den Unternehmen. Dann sagen viele, ja, Jule, was du da erzählst, das ist doch alles nur die Leute, die halt piekfein im Büro sitzen. Das hat doch mit der produzierenden Industrie nichts zu tun. Da würde ich sagen, stopp. Das Thema Autonomie ist ein gesellschaftliches Phänomen, was wir an bestimmten Dingen ablesen können. Ich bringe mal ein Beispiel. Die Vier-Tage-Woche wird in Deutschland sehr heftig diskutiert, auch sehr ambivalent. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Ich denke mal ähnlich. Und da sagen, ja, das könnten doch nicht alles hier irgendwelche Softwareentwickler und irgendwelche coolen Typen da aus Berlin sein. Also euer Wien ist unser Berlin, vielleicht kann man das so übersetzen. Ja, es gibt ja auch ganz andere Leute, die ganz anders arbeiten. Stimmt, aber was ist die Branche, die besonders stark mit der Vier-Tage-Woche wirbt und nicht nur wirbt, sondern wo es auch wirklich praktiziert wird? Wer ist Spitzenreiter? Ganz genau. Es ist das Handwerk. Also auch da nochmal so von seiner eigenen Intuition sich da mal nicht in die Irre führen lassen. Also wenn wir gucken, welche Unternehmen werben denn mit einer 4-Tage-Wochen-Stellenanzeige? Und da muss man sagen, das Thema ist insgesamt total nach oben gegangen. Dann haben wir an Platz 1 Handwerk, Platz 2 Ingenieure, Platz 3 Gesundheit und Pflegepersonal. Also genau in denen, die relativ weit weg von Ideen von New Work sind in unserer Vorstellung. Also das nochmal dazu. Das Thema Autonomie ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das ist nicht begrenzt auf die Bürotiger. Ja, kann man fragen, sind wir jetzt so ein bisschen in einem Zeitalter des Egoismus? Und ich würde sagen, Eigenverantwortung ist das, was wir wollen, weil da haben wir das Ich und das Wir irgendwo in einem Einklang. Wenn es an die Selbstverwirklichung geht, und das ist übrigens ein wichtiger Bestandteil auch von New Work, und ich sehe das definitiv auch als eine Schattenseite, weil Selbstverwirklichung per se ist schön, nur wenn wir es übertreiben, landen wir vielleicht da bei der Selbstoptimierung. Ja, das ist dann schon wieder nicht mehr das, was wir als Gesamtunternehmen auch gut gebrauchen können. Und das sicherlich nicht. Ich war im März diesen Jahres in USA auf der South by Southwest. Das ist eine der größten Innovations- und Tech-Messen weltweit. Und da sprechen ganz viele Zukunftsforscher, auch also wirklich bedeutende Menschen, die ganz tolle Dinge herausfinden, wo wir mal landen, ob es dann wirklich so kommt, ist wieder was anderes. Aber es sind auch so Leute wie der Vorstand von ChatGPT, also von OpenAI, also wirklich coole Leute. Und bei diesen Hunderten von Panels und Diskussionen in diesen 10 Tagen gab es ein Thema nicht einmal. Nicht einmal. Hast du eine Idee, Peter? Nicht ein einziger Slide, nicht ein einziger Panel, nicht ein Talk zum Thema New Work. Gibt's nicht. Also das heißt, auch unsere Idee, alles Moderne kommt aus USA, ist auch Bullshit. Entschuldigung. New Work findet in USA nicht unter dem Namen statt. Das ist wirklich eher ein Phänomen in der deutschsprachigen Szene. Die reden auch über Leadership, die reden auch über Remote Work und über diese ganzen Themen, die damit zusammenhängen. Sie nennen es aber nicht New Work. Das nur mal so am Rande. Aber darüber haben ganz viele gesprochen. Wie gehen wir mit Einsamkeit um? Wie gehen wir mit Isolation um? Wie können wir das verhindern, dass die Menschen auseinanderdriften? Ein Riesenthema. Ne? Ja, ist tatsächlich ein Riesenthema. Also von daher auch nochmal gucken, dieses Ich und Wir, ich will jetzt gar nicht so schwarz malen, nur ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen. Und da reicht es nicht, über so ein bisschen Flexibilität zu reden. Das ist mehr. Also das heißt, statt Kräfte messen, lieber, was ist denn das, was wir hier gemeinsam an Wertschöpfung produzieren wollen? Ja? Ich sag mal, hier bei Neudorfler ist das wahrscheinlich ziemlich greifbar. Wir haben da ziemlich klare Vorstellungen. Es gibt sehr viele Kontexte, Arbeitskontexte, in denen ich auch noch beratend unterwegs bin, wo ich sage, ist vielleicht nicht so klar. Was wollen wir eigentlich zusammen? Gut, noch eine kleine Story. Ich gucke mal so in die Gesichter. Sind die schon alle müde oder geht's noch? Geht noch gut. Wer hebt die weiße Flagge, wenn es zu viel wird? Mich darf man nie zu Good Work fragen. Das könnte dann immer ein bisschen ausufern. Gut, Teamtag. Also, wer hat denn so einen klassischen Bürojob? Also sowas mit Homeoffice überhaupt geht? Mal Hand hoch. Ja, also so mehr oder weniger gut. Und wer hat sowas wie einen Teamtag, also so einen Tag, wo der Chef, die Chefin oder alle gemeint haben, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir mal alle an einem Tag ins Büro kommen, damit wir uns überhaupt sehen, ja? Wer hat sowas? Ja, das ist ja erstmal nicht schlecht. Nein. Der ist ja schon gut. Und ich hau mal was raus. Dienstag oder Mittwoch? Ist gemein.
Jeder zweite Mittwoch.
So, also, warum? Die Geschichte ist ganz einfach. Irgendwann nach diesem Ganzen, jeder macht, wie er will, und irgendwie, dann kamen doch mal so die meisten Teams und haben gesagt, ja, ist jetzt blöd, jetzt sehen wir ja uns gar nie mehr alle. Komm, lass uns doch mal so einen Teamtag machen. Ja gut, also, was machen wir? Ich sag mal so, wenn du dich als Führungskraft maximal unbeliebt machen willst, dann nimmst du den Montag. Ja, also Montag, Teamtag kannst du gleich vergessen. Freitag ist blöd. mindestens genauso doof. Außerdem hat man noch die schöne Excuse, da sind ja die Teilzeitkräfte nicht da. Ja. Donnerstag ist ehrlicherweise der kleine Freitag, also Dienstag oder Mittwoch. So, ich sag mal so, wer Dienstag oder Mittwoch einen Teamtag macht, der hat gute Gelegenheit, viele Menschen auf der Autobahn, im Straßenverkehr, im Bus, in der Bahn zu treffen, weil nämlich alle Merker Dienstag oder Mittwoch Teamtag machen. Das heißt, man fährt mit dem Auto, ich denke, Deutschland sitzt oder Österreich sitzt im Homeoffice, wo sind die ganzen Leute? Ja, es ist Dienstag oder Mittwoch. Ich komme ins Büro, da ist Open Office, verdichtete Flächen, ich finde keinen Arbeitsplatz, habe so eine Laune. Ja, sitz irgendwo da am Platz, wo sitzt der Thomas drauf, wo ich doch sonst immer sitze. Ja, und was mache ich den ganzen Tag? Telefonieren oder Videokonferenz. Ich nenne das übrigens so, das ist eine Silent Disco. Ja, also jeder hat seinen Kopfhörer auf und hört seine eigene Musik, ja. Nochmal, Musik, Kultur ist die Musik, die alle, die niemand hört und alle zu tanzen. Das ist nicht so schön. Also, was machen wir? Jetzt nicht sagen, siehste, die Jule, die hat gesagt, man darf doch zu Hause bleiben. Die Jule sagt gar nicht, man darf zu Hause bleiben oder man soll ins Büro kommen. Nur, was die Jule sagen würde, macht euch schlaue Gedanken, was ihr an diesem Tag macht. Was können wir an diesem Tag wirklich Sinnvolles veranstalten, was wir nur da besonders gut können? Und das ist sicherlich nicht Videokonferenz. Ganz sicherlich nicht. Haben wir noch 4 Tage Zeit? Okay, 4 Tage Woche, 3 Tage Zeit. Also von daher, und ehrlicherweise verstehe ich es auch nicht so ganz, weil den Satz habe ich nie gehört. Wir haben zu wenige Meetings. Also ich habe niemand gehört, der 2018 oder 2019 gesagt hat, boah, wenn ich doch nur mal ein bisschen mehr Meetings hätte. Ja. Und das ist das Einzige, was wir wirklich verlässlich gerettet haben aus unserer Zusammenarbeit. Im Gegenteil, wir haben noch einen draufgelegt. Verstehe ich nicht, aber ist so. Ja. Also es gibt einen großen Grund und den Grund kann man auch nur erahnen, warum das so ist. Wir sehen, dass die Menschen viel diese Plattform nutzen, MS Teams. Und MS Teams ist eine tolle Plattform für digitale Zusammenarbeit. Man kann damit ganz viel machen. Wofür wird es genutzt? Für Videokonferenzen. Und das ist so ungefähr, wie wenn ich mit dem Ferrari zum Einkaufen fahre. Also das ist wirklich das Prinzip von MS Teams, nur zu ganz wenig Prozent genutzt. Die Frage, warum machen wir das denn? Und da gibt's auch Phänomene, psychologische Phänomene, die das erklären, dass wir nämlich sowas haben wie eine Remote Anxiety, dass wir denken, wir kriegen nicht alles so mit. Ja, dass Menschen das Gefühl haben, ich gehe vergessen, wenn ich im Büro sitze. Also einerseits sitzen sie zu Hause und scheuen auch den Weg ins Büro, andererseits denken sie, aber alles kriege ich ja nicht mit. Es gibt auch so diesen Proximity Bias, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, dass wir die Produktivität von Menschen, die wir beim Arbeiten vermeintlich, egal was sie da machen, beobachten können, als produktiver einschätzen als die Menschen, die wir nicht sehen. Also mit anderen Worten, aus den Augen, aus dem Sinn. Das sind Fehlwahrnehmungen, denen wir unterliegen, übrigens Führungskräfte auch. Und das ist problematisch, gerade für Themen wie Abstimmung, aber auch für Themen wie Karriereentwicklung. Das ist nachweislich schwieriger. Ja. Und wir haben alle diese, das lässt sich übrigens auch hart messen. Ne? Und wir haben alle diese Wahrnehmungsverzerrung. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man im Homeoffice arbeitet und sagt, oh, jetzt würde ich mal gern ein bisschen mich bewegen, ein bisschen joggen gehen und geht um 12 Uhr joggen, hat so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man denkt, eigentlich ist ja Arbeitszeit und sieht auf einmal, da sind ganz viele Leute auch am Joggen und man denkt, ob die alle Urlaub haben? Wenn man das denkt, dann hat man auch dieses Bias noch voll im Kopf. Da ist unser Hirn, ich sag's mal so, ein bisschen zu lahmarschig, diese Veränderung schon zu verstoffwechseln. Das ist noch nicht so richtig angekommen. Also im Grunde tun wir uns auch diese vielen Meetings an. Das ist eine steile These, ich weiß. Ich lasse einfach mal hier. Sie dürfen gern drauf aufpassen und sie auch weglegen, wenn sie nicht gut ankommt. Ich glaube, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, dass wir denken, wenn man mich nicht sieht, finde ich nicht statt. Weil unter uns so richtig sachlogisch ist beileibe nicht jedes Meeting. Wir haben es gleich geschafft. Ich habe noch mal ein paar O-Töne mitgebracht, und zwar einmal die liebe Vera Starker, die ist, kommt demnächst auch noch mal in den Podcast Good Work, und eigentlich gibt's ja für mich nur einen Grund, dass sie mindestens alle einmal in den Podcast reinhören. Das ist ein Spaß. Vera Starker, eine ganz, ganz tolle Frau, Spiegel-Bestseller-Autorin, hat hat ganz viele Bücher schon geschrieben und ein grandioses Buch zum Thema fokussiertes Arbeiten, sogenannte Deep Work. Also mit anderen Worten, unser Hirn sucht Zerstreuung, Ablenkung, Unterbrechung. Und offensichtlich ist da irgendwie, ich vermute mal, es ist das Dopamin, was da reinkickt und was uns davon abhält, wirklich fokussiert zu arbeiten. Das ist ein Thema, was wir irgendwie bearbeiten müssen, wo wir mit umgehen müssen, weil das erschöpft auch. Ja, ist ja klar, wenn wir immer wieder neu anfangen, alle 4, alle 6 Minuten, dann kann da nicht wahnsinnig viel bei rumkommen. Und wir meinen oft, dass das digitale Zusammenarbeiten in Form von Meetings besonders effizient ist. Ich hätte da eine Frage, ich hätte da ein Fragezeichen und vielleicht auch mal wieder so eine kleine, so einen kleinen Check. Also die digitale Effizienzfalle, heißt, ich bilde mir ein, dass das, was ich tue, wahnsinnig effizient ist, weil es ist ja digital. Die hat dann zugeschnappt, wenn ich einfach bisschen Meetingradio höre und denke nebenbei, oder andersrum, wenn ich sage, ich arbeite und im Hintergrund höre ich bisschen Meetingradio. O-Ton aus einem Workshop mit einer Abteilung, dass der Abteilungsleiter sagte, Cora Publikum, ich habe echt gedacht, ich verhöre mich. Oh, ich finde das ganz gut mit den Online-Meetings, weil da kann ich nebenher E-Mails bearbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, Klaus Ulrich, denk den mal zu Ende. Wie kannst du davon ausgehen als Führungskraft, dass deine Mitarbeitenden dir von jetzt ab noch zuhören? Und warum gehst du davon aus, dass sie das nicht genauso machen? Mit anderen Worten, wer hört da eigentlich überhaupt noch irgendjemand zu? Mit anderen Worten, was machen wir da eigentlich? Also, nur digital heißt nicht effizient. Das heißt jetzt auch bitte nicht umkehren, nicht sagen, die Jule hat gesagt, wir sollen nicht mehr digital. Nein, nochmal da ein ganz großes Fragezeichen hinter. Und zwar, er ganz am Anfang der Interviews hat das schon sehr schlau auf den Punkt gebracht. Oliver Blüher, Country Manager von Slack, also Digitalo. Und der sagte, trenn das doch. Ich würde es jetzt ehrlicherweise, weil wir auch schon ein bisschen später haben, nicht nochmal vorspielen. Wenn ganz großes Interesse, kann man nachher auch nochmal machen. Ich bringe das mal auf den Punkt. Er sagt, trenne, was du in Synchronität und in analog dringend machen solltest. Und das sind die Dinge, die persönlich wichtig sind. Also er sagt zum Beispiel ein Feedbackgespräch, ein Jahresfeedbackgespräch, nicht online. Ja, sondern wirklich, gebt den analogen Begegnungen auch eine richtige Wertigkeit. Kreatives in der Gruppe, wenn es geht, in echt und in synchron vor Ort. Bitte nicht hybrid, ja, wenn es geht. Viele andere Dinge gehen digital, aber dann nicht zwingend synchron alle zusammen. Man kann auch wunderbar verteilt jeder für sich arbeiten und asynchron die Dinge zusammenführen. Unter anderem dafür wäre MS Teams auch sehr gut. Also von daher ganz stark nochmal differenzieren, wo macht was denn Sinn? Und wir sind jetzt ein paar Jahre weiter und ich würde nach wie vor sagen, die menschlich, zwischenmenschlich bedeutsamen Gespräche, gerade wenn es ein bisschen konfliktreich ist, ich würde die nicht in die digitale Sphäre schieben. Peter hat es gesagt, ich frage die Menschen immer in meinem Podcast als allererstes, wie bist du in den Tag gestartet? Und dann gibt es so ein paar, so fast so eine kleine Typologie, die A-Typologie, nämlich wir haben so Aktive, die morgens Sport machen, wir haben auch so Abhärter, Eistonne ist irgendwie total beliebt. Ich habe da mal nachgefragt, warum denn Eistonne? Und dann die sagt, ja ganz einfach, schlimmer wird's nicht. Also auch lustig. Ja? Wir haben die Ausschalter, wir haben die Menschen, die sagen, ich versuche wirklich, mir den Tagesstart gut zu gestalten, indem ich abends das Handy auch wirklich radikal ausschalte und morgens auch erst eine Stunde nach dem Aufwachen anmache. Ich sage dann immer, ist das wirklich so oder flunkerst du gerade? Aber gut, wir haben ganz viele Achtsame. Wir haben natürlich auch Aufwachmuffel, die erstmal hier ihren Koffeinschock brauchen. Und wir haben so Aufschreiber, so To-Do-Listen, so Dankbarkeitstagebücher und Plan und und Journaling und was die alles machen, die Menschen, das ist echt Wahnsinn. Ist aber egal, was für ein A, eins ist klar, wenn wir es schaffen, am Morgen schon ein bisschen planvoll irgendwie gerichtet uns auf den Tag einzustellen, haben einen riesen Beitrag geleistet, weil der Tag dann nicht so wie eine Welle über uns drüber schwuppt, ja, und uns nicht wegträgt. Werden wir deswegen alle Millionäre, weil wir ein super tolles Morgenritual haben, habe ich gerade eben auf LinkedIn gesehen, natürlich nicht. Aber er hat, gibt uns das so ein Stück weit wieder das Gefühl zurück, da sind wir wieder bei unserem, erinnert euch am Anfang an die Geschichte mit dem Umbau und dem 4 Löffeln, 4 Gabeln, ein Stück das Gefühl, vielleicht ist es auch nur eine Illusion, das Chaos da draußen ein Stück weit im Griff zu haben. Und ich glaube, dass das ein Riesengriff ist. Zu sagen, die Stunde gehört nicht mir allein, aber die gehört den wichtigen Dingen. Was auch immer die wichtigen Dinge sind, was auch immer die eine Stunde ist. Die muss nicht zwingend morgen sein. Bei vielen Menschen ist es zugegebenermaßen der Morgen. Von daher ein kleiner Ausblick und Good Work, Good Life, die glorreichen 7. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Wir müssen nicht betreutes Lesen machen. Ich glaube, wir sind auch schon an vielen Punkten gekommen. Sorgt für einen guten Start in den Tag. Habt einmal am Tag mindestens das Gefühl, ich habe den Laden hier so einigermaßen im Überblick, nicht im Griff. Wo ist der Safe Space in der Veränderung? Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Die 4 Löffel, die 4 Gabel, die 4 Teller. Mehr echtes Arbeiten, weniger beschäftigt sein, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen auch Fokus auf gemeinsame Interessen, weniger Ego, kleine analoge Inseln bitte schaffen und gemeinsame Zeit, die das Team voranbringt, also möglichst wenig Silent Disco und dann mein wichtigster Punkt, be prepared for the unprepared. Es kommt meistens anders, als wir denken. In dem Sinne, vielen Dank und jetzt das Allerwichtigste, schnell den QR-Code gescannt und ab den Podcast abonniert. Das war der Werbeblock. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.